Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Marias. Grüß Sie, Marie und Kuhl. Die reine Liebe Marias, Geschenk und Gnade für die Kirche. Das ist heute unser Thema mit Pater Dr. Johannes Maria Poblotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisung aus Bad Driburg. Heute feiert die Kirche das Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Viele fragen sich, was das überhaupt für ein Fest sein soll, die unbefleckt Empfangene. Wir feiern heute das Idealbild des Menschen, wie Gott ihn sich gedacht hat. Wir feiern die Gottesmutter Maria, die uns zu Christus führen will. Maria, die Immaculata, steht heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Daher unser Thema, die reine Liebe, Mariens Geschenk und Gnade für die Kirche. Zu Gast bei uns Pater Dr. Johannes Maria Poblotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisung, der sich besonders damit auch befasst hat. Grüß Gott, Pater Johannes Maria.
Grüß Gott, liebe Marion Kuhl. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Manche haben vielleicht den Verdacht, wenn Maria die einzig unbefleckt Empfangene ist, dann ist unsere eigene Empfängnis im Umkehrschluss wahrscheinlich befleckt. Hat dann die Kirche vielleicht doch eine negative Auffassung von Sexualität? Was sagen Sie dazu?
Ja, ist eine gute Frage. Tatsächlich schwingt das im Hintergrund mit. Auch ein bisschen, ja, die Morallehre der Kirche, wie sie in den Zeiten bis zum Zweiten Vatikanum zumindest irgendwie ein bisschen deutlich gemacht wurde. Man darf nicht verwechseln den Akt der Vereinigung der Eltern von Maria Joachim und Anna und Maria selbst. Ich werde darauf noch ein bisschen eingehen, aber mit dem eigentlichen Fest ist also nicht der Liebesakt von Anna Joachim gemeint und auch keine Stellung dazu genommen, in welcher Weise er sich vollzogen hat, befleckt oder unbefleckt, sondern es geht wirklich um Maria selbst, um sie als Person. Also um die Frucht dieser Liebe gewisserweise, die besonders durch die Gnade Gottes eben berührt und begleitet wurde. Ja.
Dann werden wir auch noch mehr dazu erfahren, zu diesem Geheimnis der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Dankeschön. Ein großes Fest feiern wir heute. Hochfest. In vielen Bundesländern ist es auch noch Feiertag, mancherorts nicht. Der heilige Maximilian Maria Kolbe hat einmal gesagt, dass wir an den Marienfesten einen besonderen Trost spüren, eine besondere Gnade von Gott auch empfangen. So wünsche ich Ihnen alles Gute für diesen Tag heute, dass die Freude in Ihrem Herzen ist. Und wir glauben, dass Maria wie alle Heiligen auch, dass sie lebendig ist, dass sie uns auch Gnaden vermittelt heute. Ja, besonders Gnaden einfach des Trostes, des inneren Friedens auch. Und das ist dann ein schönes Zeichen dafür, dass wir diese Feste eben nicht einfach nur als Gedächtnis feiern, sondern dass es eine Realität ist, diese Geheimnisse des Heils, der Liebe, eine Realität in der Kirche und auch in unserem persönlichen Leben sein soll. Tatsächlich war es mir nicht so leicht, ein paar gute Gedanken zu fassen zu diesem Fest. Nicht, weil es nicht genug gute Gedanken dazu gäbe, aber es ist doch ein bisschen ein schwieriges Fest, wie jetzt gerade schon im Anbeginn deutlich wurde mit dieser Frage. Und das Fest selber, da finden wir ja auch in der Heiligen Schrift keinen wirklichen, ja, Beleg dafür, sondern wir können es eigentlich nur hineininterpretieren und auf die Lehre der Kirche vertrauen, wo wir wissen, nach unserer Überzeugung, unserer Auffassung, dass Gott auch durch das Lehramt uns führt, jeden persönlich in seinem Glauben. Und dass die Aussagen, zumindest in den Dogmen, in den lehramtlichen Verkündigungen, dass sie uns eine Sicherheit geben über die Wahrheit bestimmter Aspekte im Glauben, über die Wahrheit in der Liebe Gottes, und dazu gehört eben auch dieses Fest der unbefleckten Empfängnis. An diesem Nachmittag möchte ich ganz gerne so drei Abschnitte halten. Ein erster wäre ein bisschen ein geschichtlicher Hintergrund. Wir uns mit der Dogmengeschichte befassen. Wie ist es zu diesem Fest gekommen und was steht eigentlich theologisch dahinter? In einem zweiten Abschnitt dann ein bisschen über die Bedeutung und des Sinn dieses Festes, also für uns ganz persönlich, denn Wir können uns viele gedankliche Überlegungen machen, aber wenn sie nur außerhalb von uns bleiben, führen sie uns nicht wirklich weiter, dann nähren sie uns nicht. Und diese Sendung findet ja ganz bewusst unter Spiritualität statt. Spiritualität verfolgt dieses Anliegen, auch zu schauen, ja, geistlich genährt zu werden, selber geistlich auch zu wachsen und die Geheimnisse Gottes, die Geheimnisse der Liebe tiefer zu begreifen, damit sie in unserem eigenen Leben dann eine Wirkkraft auch erzeugen. Und der dritte Abschnitt wäre dann noch so ganz konkret zu gucken, das mache ich ja eigentlich sehr gerne, also zu schauen, wie buchstabiert sich das, wie bricht sich das runter in mein ganz konkretes Leben. Also, dass wir nicht nur geistlich anschauen, die Bedeutung dieses Festes für die ganze Kirche oder für den Gläubigen im Allgemeinen, sondern für mich persönlich. Auch wenn ich natürlich das, was ich sage, wenn das auch immer ein bisschen allgemein bleiben muss, aber dann, wo doch jeder vielleicht ein paar Aspekte mitnehmen kann für sein persönliches Wachstum. Also beginnen wir kurz mit einem geschichtlichen und theologischen Hintergrund des Festes. Papst Pius IX. Hat in seiner apostolischen Konstitution Ineffabilis Deus am 8. Dezember, also am heutigen Festtag, allerdings viele Jahre früher, 1854, dieses Dogma der unbefleckten Empfängnis Mariens definiert. Dabei berief er sich vor allen Dingen auf die Stelle in Genesis, ganz am Anfang der Heiligen Schrift im Alten Testament, das sogenannte Protoevangelium, so nennt man es in der Theologie, Genesis 3,15. Einige von Ihnen werden sicher diesen ganz bekannten Vers auch im Ohr haben: Feindschaft will ich setzen zwischen dir und der Frau. Die Kirchenväter haben diesen Ausdruck der Frau immer schon abstrahiert, also nicht auf Eva bezogen, sondern auf die Frau, letztendlich die Mutter Gottes, Maria, durch die Christus geboren wird und die auch die bedeutende Figur in der Apokalypse ist, also die Frau, durch die der Herr selbst sein Kommen in Herrlichkeit auch vorbereiten wird. Also Eva ist Typus von Maria, Vorbild in gewisser Weise. Und die Kirchenväter haben beide Frauen auch gegenübergestellt. Beide sind besonders begnadet gewesen, aber Eva ist abgewichen vom Willen Gottes, hat sich ihm entgegengestellt, während Maria von seiner Gnade reich beschenkt, also ihn ganz aufgenommen hat in ihr Leben, vollkommen und ganz seinem Willen gehorsam war oder sagen wir vielleicht schöner, seiner Liebe ganz entsprochen hat. Eine vollkommene Antwort auf seine Liebe auch gegeben hat. Das ist ja die Berufung von uns allen. Also eine Antwort der Liebe in unserem Leben zu interpretieren, jeder auf seine persönliche Weise. Wir sind ja zum Glück keine Marionetten oder irgendwie Personen, die völlig gleichgestaltet sind, wie Schokoladen-Nikoläuse auf dem Fließband, sondern jeder von uns ist einzigartig. Und an jeden von uns geht ein einzigartiger Ruf, die Liebe Gottes zu empfangen und auch wiederzuspiegeln. Maria hat das also ihr entsprechend, ihrer Berufung entsprechend in vollkommener Weise getan und ist damit für uns ein besonderes Vorbild geworden. Diesem Dogma, also von 1854, der unbefleckten Empfängnis, ging ein jahrhundertelanges theologisches Ringen voraus. Das Fest, das verbreitete sich schon sehr früh, also relativ früh, wenn wir kirchengeschichtlich denken, im 7. und 8. Jahrhundert, ganz verbunden auch mit dem Fest Maria Himmelfahrt. Also beide Dogmen, Maria Himmelfahrt, das 1950 als letztes Mariendogma verkündet wurde, steht in engem Zusammenhang mit dieser unbefleckten Empfängnis. Das heißt, Maria ist ohne Sünde und ohne Sünde, dazu sind auch wir gerufen oder anders ausgedrückt, ja, die vollkommene Verherrlichung im Himmel, die vollkommene Anteilnahme am Leben Gottes, an der Liebe Gottes geht nur durch die Reinigung der Sünde. Denn in Gott gibt es nichts Negatives, da gibt es keinen Tod mehr, gibt es nichts, was befleckt ist, was beschmutzt ist. Also diese Reinigung muss auf jeden Fall erfolgen. Und wenn diese Reinigung da ist, wenn diese Reinheit, diese vollkommene Liebe in einer Person herrscht, ja, dann wird sie auch in Ewigkeit mit Gott vollkommen verbunden sein. Deswegen also diese Verbindung zwischen der unbefleckten Empfängnis, der Sündlosigkeit Mariens, verbunden mit der Himmelfahrt auch, der Aufnahme von Leib und Seele Marias in den Himmel. Im Westen fand auch das Fest weite Verbreitung, beide Feste zusammen. Allerdings haben sich die Theologen schon ein bisschen den Kopf darüber zerbrochen, wie das sein kann. Denn Maria ist ja doch anders als Jesus, ja, ganz sozusagen von dieser Erde. Also ein Mensch wie wir, kann sie denn irgendwie ein Privileg gehabt haben, dass sie der Erlösung irgendwie vorenthält oder wo sie der Erlösung durch Christus gar nicht, dieser gar nicht bedarf? Die großen Theologen, selbst Thomas von Aquin, haben gesagt, ja, also Maria ist geheiligt worden im Mutterleib, aber noch nicht bei der Empfängnis, sondern zu einem späten Zeitpunkt. Einige haben dieses Datum oder diesen Zeitpunkt angesetzt mit dem Ereignis der Maria-Verkündigung. Also es war nicht von vornherein dieses Bewusstsein, dass Maria vom ersten Augenblick ihres Daseins frei von aller Sünde ist, unbefleckt ist, sondern dass sie diese Heiligung erst nachträglich erfahren hat. Denn noch einmal, die Frage stellt sich ganz konkret, wie sieht es mit der Universalität der Erlöserfunktion Christi aus? Ist er denn nicht für alle Menschen gestorben, also auch für Maria? Inwiefern wäre Maria dann erlösungsbedürftig, wenn sie von Beginn ihrer Existenz an frei von Sünde wäre? Ja, zu diesen großen Vertretern dieser Richtung gehören Anselm von Canterbury, auch Bernhard von Clairvaux, Petrus Lombardus, Thomas von Aquin, den ich schon genannt habe, und Albertus Magnus. Sie hatten große Vorbehalte von ja, dieser Bewahrung der Erbsünde von Beginn an. Aber alle sind bestrebt, diese Heiligung Mariens möglichst nah an den Zeitpunkt der Empfängnis heranzuführen. Und so bildet sich dann die Formel Sito post conceptionem, also bald danach, bald möglichst nach der Empfängnis ist sie von der Erbsünde befreit worden. Wie oder wodurch das geschah dann oder vollzogen wurde, blieb dann offen. Erst 1141, also Todeszeitpunkt von einem gewissen Erdamer, ein Schüler Anselms, er trägt eine Position vor, dass er sagt, ja, also die Vorherbewahrung Mariens ist nicht als eine Ausnahme von der Erlösung, vom Erlösungsgeschehen Christi zu betrachten, sondern als deren Höchstfall. Das ist etwas sehr Interessantes, denn das bedeutet eigentlich, was mit Maria geschehen ist, das sollte eigentlich mit uns allen geschehen. Und es wird auch eigentlich mit allen geschehen. Im Laufe unseres Lebens werden wir vollkommen gereinigt werden, vollkommen befreit werden von unserer Sünde, weil wir sonst auch gar nicht in den Himmel kommen könnten, weil wir sonst gar nicht Anteil haben könnten an der vollkommenen Liebe. Und Maria ist insofern ein Höchstfall dieses Wirkens Gottes, weil sie eben schon von Anfang an und nicht erst später, im späteren Verlauf des Lebens, von dieser Erbsünde befreit wurde. Insofern ist Maria selbst nicht vollkommen befreit oder befreit von dieser Erlösungsbedürftigkeit, aber sie ist davor bewahrt. Später die Neuscholastiker werden von einer Art Reparatur reden. Also die Sünde hat etwas in uns kaputt gemacht und wir müssen repariert werden. Klingt ein bisschen technisch, aber es ist etwas krank in uns, das geheilt werden muss. Maria ist auch erlösungsbedürftig. Sie muss nicht von etwas geheilt werden, aber bewahrt werden. Sie ist bewahrt worden von der Erbsünde. Sie ist bewahrt worden, wir müssen geheilt werden. Das heißt, die Ursache letztendlich des Erlösungsgeschehens, der Verdienste, also Christi selbst als Urheber des Heils, das ist auch im Leben von Maria wirksam geworden. Deswegen sagt die Formel später dieses Dogmas im Hinblick auf Christus, im Hinblick auf seine Verdienste ist Maria bewahrt worden von der Erbsünde, von aller Sünde. Das heißt also, auch bei Maria wird die erlösende Kraft Christi wirksam, aber auf eine andere Weise. Aber sie wird wirksam. Sie muss auch bei ihr greifen. Bei ihr muss das Heil nicht wiederhergestellt werden, wie bei uns, sondern es wird vervollkommnet. Dun Scotus ist Franziskaner. Er nimmt also diesen Gedanken von Erdama auf und führt ihn weiter. Als Franziskaner steht er in gewisser Weise im Disput mit den Dominikanern. Auch in anderen theologischen Aspekten sind beide geistlichen Richtungen nicht immer, ja, sind manchmal im Streit, stehen im Streit miteinander. Und so kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Makulisten und den Immakulisten. Also die Immakulisten können wir uns leicht denken durch Immaculata, also vertreten die Auffassung, dass Maria tatsächlich vom ersten Augenblick von der Erbsünde oder von aller Sünde befreit war, unter ihnen der Vertreter Dun Scotus. Und die Makulisten, ja, sie glauben auch an die Heiligung Mariens, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, und in diesem Disput, in dieser Auseinandersetzung, wie es jetzt im Einzelnen zu glauben oder zu verstehen ist, nahm das Lehramt lange Zeit keine entscheidende Position ein. Und es gab dann sogar geistlich-politische Bewegungen. Theologische Universitäten verlangten zum Beispiel einen expliziten Eid auf die Immaculata. Und in der Liturgie verbreitete sich das Fest aber relativ schnell. Es ist manchmal so im Glauben, in der Praxis der Gläubigen, dass manche theologischen Inhalte doch irgendwie, ja, sich schon anders verwurzeln oder auch zelebriert werden. Also so verbreitete sich auch dieses Fest des 8. Dezember, 9 Monate vor dem Marienfest der Geburt Marias, relativ weit in der westlichen Kirche und wird dann im 15. Jahrhundert offiziell eingeführt, von verschiedenen Heiligen und Theologen auch weiter verbreitet und vertieft, Karl Borromäus, Robert Bellarmin oder Franz von Sales. Das Konzil von Trient hatte sehr viel über die Lehre der Erbsünde diskutiert, die Frage aber nach der unbefleckten Empfängnis ist weitgehend offen geblieben. Die Dogmatisierung 1854 war deswegen ja eine gewisse überraschende Neuheit, etwas Besonderes. Pius IX. Hatte sich vorher intensiv beraten lassen, die Bischöfe befragt und sich auch des Glaubenssinnes, also des Glaubens innerhalb des Volkes Gottes vergewissert. Und trotzdem erschien dann diese Dogmatisierung ja wie eine Art Manifestation der päpstlichen Autorität und führte weiterhin zu innerkirchlichen Kontroversen. Inhaltlich folgte man aber der Logik von Johannes Scotus, eben der vertreten hat, dass Maria im Hinblick auf die Verdienste Christi vom ersten Augenblick von aller Sünde bewahrt blieb. Ja, insofern kommt es dann später, wir kürzen einfach ein bisschen ab, zu diesem Dogma, das aber ein bisschen diese Gefahr in sich barg, dass Maria als eine Art Superfrau dargestellt wurde oder begriffen wurde, also mit besonderen Privilegien und eigentlich wenig gemein mit uns hatte. Sie wurde auch, das wurde unterstützt durch die Erscheinungsorte von Lourdes und Fatima, schaute man auf sie hinauf als besondere Frau, aber hatte vielleicht hier oder da auch Mühe, sich selber mit ihrem Leben zu identifizieren und sie selber auch als Vorbild für das eigene Leben auch zu betrachten. Inwiefern Maria tatsächlich für die Kirche und für unser persönliches Leben eine wichtige Bedeutung hat und Vorbild ist, wollen wir dann in einem zweiten Abschnitt tiefer betrachten. Machen wir vielleicht eine kurze Pause.
Wir feiern heute das Hochfest der Immaculata, der Gottesmutter Maria, schauen auf Sie in dieser Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Die reine Liebe Marias, Geschenk und Gnade für die Kirche. Sie hören einen Vortrag von Pater Johannes Maria Poplotzki.
Wir haben im ersten Teil ein bisschen geschaut, wie es zu diesem Fest kam und wie es auch theologisch sich entwickelt hat. Und wollen jetzt übergehen, um zu schauen, was ist eigentlich die Bedeutung dieses Festes, dieses Geheimnisses im Leben von Maria für mich persönlich. Ich möchte kurz anknüpfen, kurz eben an das bisher Gesagte, indem ich den wesentlichen Passus dieses Dogmas des Festes der unbefleckten Empfängnis Mariens nochmal kurz vorlese. Pius IX. Hatte also am 8. Dezember 1854 das Dogma der unbefleckten Empfängnis verkündet. Wir erklären, verkünden und definieren, dass die Lehre, welche festhält, dass die seligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch die einzigartige Gnade und Bevorzugung des allmächtigen Gottes im Hinblick auf die Verdienste Christi Jesu, des Erlösers des Menschengeschlechtes, von jeglichem Makel der Urschuld unversehrt bewahrt wurde, von Gott geoffenbart und deshalb von allen Gläubigen fest und beständig zu glauben ist. Es ist also keine neue Lehre, sondern hier wird gesagt, dass es eine Lehre ist, die von Gott geoffenbart wurde. Also um eine Wahrheit, die jetzt vielleicht erst tiefer begriffen wurde und lehramtlich verkündet wurde, die aber schon vorhanden ist. Es ist keine neue Lehre, sondern eine althergebrachte Lehre. Zweitens geht es um die Empfängnis Marias im passiven Sinn. Also sie selbst ist das Subjekt des Dogmas, nicht der von Joachim und Anna gesetzten, Akt der Liebe, also von ihren Eltern. Es geht um das Empfangensein, um ihr Wesen, also um das Wesen Marias. Nicht aus sich heraus besitzt sie diese Privilegien, sondern Quelle ist die einzigartige Gnade, ist der allmächtige Gott. Und warum hatte er dieses Privileg Maria geschenkt? Dies haben wir jetzt in diesem Abschnitt des Dogmas nicht so sehr gehört, aber in den einleitenden Formulierungen kommt dieses deutlicher zum Vorschein. Zu seiner Verherrlichung. Zu seiner Verherrlichung hat Gott es geschenkt. Das ist auch ganz wichtig, um manchem entgegenzuwirken, die sagen, Kritikern, die sagen, ja, wir verehren Maria ja außergewöhnlich in einer Weise, die ihr nicht zukommt. Es ist nicht so, dass wir in der katholischen Kirche Maria wie eine Art Gottheit verehren, sondern alles ist im Blick auf Christus, auf Gott selber hin ausgerichtet und orientiert. Es heißt in diesen vorausgehenden Bemerkungen des Dogmas, deswegen überhäufte Gott sie noch weit vor allen Engelsgeistern und allen Heiligen mit der aus dem Schatz der Göttlichkeit genommenen Fülle aller himmlischen Gnaden so wunderbar, dass sie von gar allem Makel der Sünde immer frei und ganz schön und vollkommen eine solche Fülle an Unschuld und Heiligkeit zu erkennen gab, wie man sie sich unter Gott in keiner Weise größer vorstellen kann und wie sie außer Gott niemand in Gedanken erfassen kann. Das Ziel letztendlich dieser Privilegien ist, wie ich schon angedeutet habe, im Hinblick auf Christus. In den Formulierungen heißt es Dezet, also es geziemte sich. Weil Maria die Mutter des Sohnes Gottes ist und sein sollte, und Gott ihr seinen Sohn anvertrauen wollte, deswegen ziemte es sich, dass sie bewahrt blieb vor allem Makel der Sünde. Es gab für Gott also keine zwingende Notwendigkeit, aber es war moralisch entsprechend, dass Gott sich einen heiligen Tempel schuf, in dem er selber wohnte. Gott ist es Maria also nicht schuldig, sondern es geschieht aus seinem freien Willen. Es geschieht aus seinem freien Ratschluss, aus seiner Barmherzigkeit. Um seiner selbst willen, kann man sagen, war diese Handlungsweise entsprechend. Der entscheidende Punkt des Dogmas ist das Unberührtsein von der Sünde. Der Ausdruck Immaculata findet sich selbst in der Definition nicht. Und zwar aufgrund dessen, was ich vorhin gesagt habe, um zu vermeiden, dass es hier wieder Schwierigkeiten in der Auffassung des Zeitpunktes gibt. Denn die beiden verschiedenen Strömungen glaubten ja beide an die besondere Heiligung Marias, nur die einen zugleich zum Zeitpunkt der Empfängnis und andere erst später im Laufe ihres Lebens. Also um das zu vermeiden, wollte man die Formulierung Immaculata nicht benutzen in diesem Dogma. Es wird definiert, dass Maria immun gegen die Sünde ist. Und zwar, wie es dann ausdrücklich gesagt wird, vom ersten Augenblick ihres Daseins. Maria ist also noch einmal erlösungsbedürftig wie wir, aber auf eine andere Weise wird ihr diese Heiligung geschenkt im Hinblick auf die Verdienste Christi. Damit wird also die Universalität der Erlösung durch Christus garantiert. Und es geht um Gott selbst, aber es geht auch um den Menschen. Denn dieses Privileg, das Maria bekommen hat, ist sozusagen eine Potentialität, die uns allen zugedacht war und die uns auch allen geschenkt wird, diese Befreiung oder Reinheit von aller Sünde. Maria wird also dadurch nicht irgendwie als eine Superfrau isoliert oder abgegrenzt, sondern gerade dadurch, ja, ist sie eine von uns, besitzt sie eine besondere Stellung im Volke Gottes. Als Fürbitterin und auch als aktiven Widerspruch gegen Satan. Und da kommen wir jetzt auf ein wichtiges Thema, der mit dieser unbefleckten Empfängnis zutiefst zusammenhängt. Und das ist eigentlich der geistliche Kampf, das Böse gegen das Gute oder ja, der Kampf des Satans, des Teufels gegen das göttliche Wirken auch. Maria ist der absolute Gegenentwurf Gottes gegen die Selbstverfügung des Menschen, der sich Gott immer widersetzt und letztendlich auch ja in den Machenschaften des Bösen irgendwie gefangen ist. Deswegen ist das Dogma der unbefleckten Empfängnis für die Gläubigen ein großes Hoffnungszeichen für das siegreiche Konzept, das Gott mit seiner Schöpfung hat, das Gott mit jedem Einzelnen von uns hat. Ja, wozu dient also uns das Geheimnis dieser unbefleckten Empfängnis? Wir können uns fragen, was ist der geistliche Gewinn? Was bringt mir das oder wie kann ich davon selber profitieren? Wir könnten uns auch fragen, warum ist gerade dieses Dogma oder die letzten Dogmen, warum sind es Mariendogmen? Warum hat der Heilige Geist die Kirche so geführt oder führte sie so, dass uns ja die Bedeutung Mariens so vor Augen gestellt wird, dass alles sozusagen auf sie hin mit orientiert wird, unser Blick darauf. Parallel dazu sehen wir ja gerade im letzten Jahrhundert, vielleicht in den letzten zwei Jahrhunderten, einen so starken Aufstieg des Atheismus oder des Rationalismus und auch in unserer gegenwärtigen Zeit einen so starken Anstieg der sexuellen Perversion. Maria ist uns gegeben, um auf sie zu schauen, um wieder eine neue Sensibilität für das Heilige, für das Reine zu bekommen. Und Reinheit denken wir dabei nicht nur irgendwie an ein weißes Gewand, das nicht beschmutzt ist, an eine Lebenseinstellung, wo jemand nur gute Gedanken hat, wo es nichts Negatives gibt. Sondern im Biblischen ist Reinheit vor allen Dingen die Ungeteiltheit des Herzens. Also jemand, der Gott ganz hingegeben ist, der ist gerecht und der ist auch ganz heilig, der ist auch ganz rein. Und wir sehen, wie sehr unsere Welt in diesem Kampf, in diesem ewigen Zwiespalt auch ist, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und Gott irgendwie beiseite zu lassen, wie wir dauernd Kompromisse eingehen, wie wir also gar nicht richtig im Gleichgewicht sind, sondern hin und her gezerrt zwischen dem Widerstreit verschiedener Meinungen, Polarisierungen sind. Die Reinheit Mariens ist derart, dass sie voll und ganz mit Gott verbunden ist. Hier gab es nicht diese Konfliktherde, die wir in uns haben. Stellen wir uns auch vor Augen die Situation vieler Familien oder jetzt auch neu der Skandal inmitten der Kirche, des Klerus. All das lässt uns manchmal eher glauben, dass es das gar nicht gibt, die Heiligkeit auf Erden, die Reinheit auf Erden. Gibt es sie wirklich, die heilige katholische Kirche? Ich glaube, daher brauchen wir umso mehr auf Maria zu schauen, um zu wissen, dass Gott diesen Plan für uns alle hat und dass sie dieses Idealbild selber ist, dieses Urbild. Es entspricht auch zutiefst unserer Sehnsucht. Und wir dürfen wissen, wenn wir uns an ihr orientieren durch das Gebet, wenn wir uns an sie wenden und auf sie blicken, dass in uns selbst dadurch auch Verwandlung geschieht. Das ist nicht etwas, was ich mir jetzt sozusagen spontan ausdenke, sondern Papst Pius selber, der XII., hatte das selber in einem apostolischen Schreiben gesagt. Je mehr wir uns eigentlich dem Vollkommenen nähern, also Maria selber auch als vollkommenes Bild des Menschen nähern, desto mehr werden wir auch darin selber verwandelt. Natürlich sagen einige, ja, das ist ein so hohes Ideal, dem kann ich niemals entsprechen. Aber gleichzeitig ist es ja bei allen Modellen, die wir so haben, so, je vollkommener sie sind, desto größeren Einfluss können sie auch auf uns haben. Etwas, das uns eigentlich schon von der Natur her gleichgestaltet ist, wird uns nicht mehr verändern. Verändern wird uns genau das Andersartige. Und je vollkommener es ist, desto mehr kann es uns anziehen, desto mehr kann es uns auch verwandeln. Alle, die ein Ideal anstreben, schauen eigentlich nach dem Vollkommenen. Ein Sportler schaut nach der vollkommenen Perfektion, wie er sich betätigen kann. Ein Musiker. Und das gilt eigentlich in jedem Bereich. Sollten wir dann nicht auch im geistlichen Leben auf das schauen, ja, was von uns von Gott gegeben ist? Einige werden vielleicht einwenden, ja, dann wäre es doch recht, dass wir uns direkt an Christus wenden. Ja, Christus ist der vollkommene Mensch, der Heilige, weil er auch vollkommen als Gott zu uns gekommen ist. Im Unterschied zu Maria war die göttliche Liebe bei Jesus von Anfang an vollkommen ausgebreitet. Da er wahrer Gott ist, konnte die Liebe sozusagen in ihm nicht weiter wachsen, sonst wäre er nicht Gott gewesen. Thomas von Aquin sagt, die Liebe hat von ihm nur einen immer reicheren Ausdruck nach außen hin bekommen. In der Vollkommenheit am Kreuz, dort hat er uns die vollkommene Liebe Gottes in seiner Barmherzigkeit erwiesen, offenbart. Bei Maria ist es anders. Sie ist vollkommen der Gnade, aber sie ist auch einen Weg im Glauben, in der Hoffnung, der Liebe gegangen. Diese drei Tugenden haben sich in ihrem Leben weiter entfaltet. Auch bis unter das Kreuz, wo sie aufrecht steht, in diesem Mitleiden, wo sie Miterlöserin auch geworden ist und wo ihr Glaube vielleicht auch aufs Äußerste geprüft wurde. Insofern ist Maria tatsächlich ganz eine von uns und wir werden in ihrer Nähe, in der Beziehung zu ihr, werden wir also alles finden, um auch selber im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe auf unserem Weg gut wachsen zu können. Sie ist uns von Gott gegeben. Sie lenkt uns nicht ab vom Weg Gottes, sondern weil sie in vollkommener Weise Christus gefolgt ist in ihrer Berufung, werden wir auch selbst Christus vollkommen folgen können, wenn wir uns an ihr orientieren. Jeder wird seinen eigenen Weg gehen müssen in der Berufung, die Gott ihm geschenkt hat. Aber dafür brauchen wir die Fürsprache der Heiligen, besonders unserer Mutter, und wir brauchen ihr Vorbild. Wenn wir noch ein bisschen überlegen, was die Konsequenzen eigentlich sind der Erbsünde. Das ist eine wichtige Überlegung, weil dadurch eigentlich erst deutlich wird, in welcher Situation wir stehen, in welcher Situation Maria dem gegenüber stand und in welcher Weise sie uns gegeben ist, um uns auf unserem Weg weiterzuführen. Grundsätzlich müssen wir sagen, dass durch die Sünde von Adam und Eva Verderben über die ganze Menschheit gekommen ist, über alle Nachkommen, die sogenannte Erbsünde. Manche sagen sich vielleicht, was kann ich denn dafür, dass Adam und Eva gesündigt haben? Und das ist eine schwierige Frage, sie ist berechtigt. Wir werden sie vielleicht nie ganz lösen können. Aber allein aus unserer menschlichen Erfahrung können wir ja sehen, dass wir vieles in uns tragen, was wir vielleicht in unseren Eltern oder in anderen Menschen auch sehen und was wir nicht einfach abschütteln können, was wie in einem Geheimnis in uns schlummert, wo wir wie Paulus sagen können, ich begreife mein Handeln nicht wirklich. Ich tue das, was ich eigentlich nicht tun möchte. Wir sind trotzdem verantwortlich dafür. Aber es gibt also etwas Negatives in uns, das wir einfach mitbekommen haben, das wir als sogenannte Erbsünde auch bezeichnen. In der Theologie spricht man von 4 Gaben, die durch die Sünde eigentlich verloren wurden, die Adam und Eva im Paradies besessen haben. Das ist das ewige Leben, der Verlust der heiligmachenden Gnade, der Rechtfertigungsgnade, also mit Gott nicht mehr versöhnt zu sein. Diese Gabe wurde verloren. Damit im Zusammenhang auch die Leidensunfähigkeit. Adam und Eva im Paradies, sie haben das Leiden nicht gekannt, jedenfalls nicht in einer Form, dass es eine Traurigkeit beinhaltete, dass es uns von Gott getrennt hat, sondern ja auf eine andere Weise. Drittens die Gabe der vollkommenen Erkenntnis, also der Erkenntnis nicht irgendeines informativen Wissens, aber vor allen Dingen der Erkenntnis der Größe und der Liebe Gottes. Bei aller persönlichen Erfahrung und allem Studium tun wir uns schwer, wirklich bedingungslos an die Liebe Gottes zu glauben, sie auch im Tiefsten durchdringen zu können. Ja, und als 4. wichtiger Punkt, das Freisein von Begierlichkeit. Das klingt gleich wieder so moralisch, haben wir gleich wieder die moralisierende Kirche irgendwie so im Kopf. Nein, aber es sind natürlich diese Bestrebungen in uns, die uns eigentlich an diese, ja, an das Irdische binden, die uns das Leben kompliziert machen, die uns unfähig machen, wirklich reinen Herzens zu lieben, frei von Egoismus, wo wir uns verschenken können an den anderen und an Gott selbst. Seit dem Sündenfall haben wir also mit diesen Folgen zu kämpfen und müssen unseren Weg gehen. Gott möchte uns führen. Und er möchte uns die Reinheit wieder schenken. Dazu brauchen wir seine Gnade, brauchen wir auch selber, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir mitarbeiten mit dieser Gnade und brauchen die Hoffnung, die wir in Maria sehen, dass er das Werk, das er in uns begonnen hat, auch vollenden wird.
Die reine Liebe, Marias Geschenk und Gnade für die Kirche, das ist unser Thema heute am Fest der Immaculata, der Gottesmutter Maria. Ein Vortrag von Pater Dr. Johannes Maria Poplotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisung.
Ja, wir werden jetzt diesen dritten Teil noch ein bisschen vertiefen über die Konsequenzen der Erbsünde in uns. Und gleichzeitig versuche ich ein bisschen den Weg auch aufzuzeigen, wie wir daraus auch befreit werden oder wie wir zur Heiligung finden. Geht sicherlich nur in ein paar stichpunktartigen Aspekten, die nur angedeutet werden können. Wir werden versuchen, darauf noch ein bisschen den Blick zu lenken. Ich hatte eben von gesprochen, von den 4 Folgen der Erbsünde, von dem Verlust des ewigen Lebens, der Leidensunfähigkeit, letztendlich auch der göttlichen Erkenntnis und auch dem Freisein von ja, den inneren Bestrebungen, den negativen Bestrebungen. Also die Würde der Kinder Gottes als Königskinder, sie wurde verloren. Und seitdem bleibt der Mensch in einem Zustand des Konfliktes oder auch einer Art Feindschaft gegenüber der göttlichen Liebe. Das klingt sehr hart, die wir doch eigentlich das Gute wollen, die wir auch Gott folgen wollen, ihn auch lieben wollen. Aber kennen Sie das nicht so im Herzen teilweise manchmal bei manchen Entscheidungen, die zu treffen sind? Ich will nicht. Also wo es irgendwie so etwas Bockiges gibt auch. Und das muss gar nicht mal sein, dass es irgendwie jemand von uns etwas erbittet, den wir nicht leiden können. Oder dass wir Kopfschmerzen haben und es uns nicht gut geht. Sondern ja, dass wir einfach anderes im Sinn haben. dass wir uns schwer tun, großzügig und freizügig sich zu öffnen, Gott gegenüber, wenn wir einfach nur zuschauen auf das Gebet, Zeiten des Gebetes zu finden, wie oft andere Dinge uns dort wichtiger sind, aber auch in der konkreten Nächstenliebe. Dahinter steht also ganz oft eigentlich diese Haltung, ich will im Letzten eigentlich nicht das, was Gott will. Oder modern könnten wir sagen, dieses Streben nach Selbstverwirklichung. Dieses innere Streben, dieses Kämpfen, ja, selber zu dominieren, selber sein Leben im Griff zu haben, sich selbst zu realisieren auch. Ja, und diese Haltung, die macht auch nicht vor den Ordensmauern halt. Ich habe im Sommer Exerzitien gehalten in einem Kloster und da sagten mir auch einige Personen, ja, also es ist schrecklich, schon 20, 30 Jahre bin ich in einer Ordensgemeinschaft und in mir ist immer noch so tief verankert, diese Haltung, ja, der Selbstverwirklichung, also dem nachzugehen, was ich für richtig zu erachte. Da stehe ich mir selbst im Weg, stehe der Liebe gegenüber meinen Schwestern oder Brüdern im Weg, stehe Gott selbst auch im Weg. Ja, also sehr fatal. Unsere Natur ist der Versklavung und auch der Verrohung unterworfen. Wir brauchen uns da nicht weit umschauen in unseren Tagen. Also die ganze Menschheit ist einer schrecklichen Situation unterworfen. Die innere Harmonie, die im Paradies geherrscht hat, die darauf folgte die Spaltung, der Kampf. Die Begehrlichkeit bestimmt unsere Leidenschaften. Also die Leidenschaften, die sind an sich neutral. Für uns hat es schon immer etwas sehr Negatives, wenn wir davon sprechen. Aber man muss sagen, den Hunger zu spüren, ist auch eine Art Leidenschaften, die ist wichtig, die ist notwendig, um unsere Existenz zu bewahren. Nur ist diese Leidenschaften eben ja verwoben mit einem Streben, dass es mir immer am besten schmecken muss oder dass ich danach tendiere, mehr anzusammeln, mehr zu mir zu nehmen, mehr zu konsumieren, als für mein Leben notwendig ist. Und da geht es gar nicht mal nur um die Nahrung, sondern auch um die materiellen Dinge. Also unsere Natur ist einfach durch die Folgen der Sünde hingerichtet auf die sinnlichen Güter. Aber auch der Stolz in uns, in unserer Intelligenz, der regt sich auf, der bäumt sich auf gegen den liebenden und barmherzigen Willen Gottes. Wenn wir alleine an Petrus denken, der einmal zu Jesus sagt, ja, wie oft muss ich denn meinem Nächsten vergeben? Ja, 7-mal vielleicht, 77-mal, ja, sagt dann der Herr. Also, wo es in ihm auch irgendwo so einen Stopp gibt. Bis dahin möchte ich lieben, bis dahin möchte ich vergeben, aber dann siegt dann doch irgendwie die rationale Vernunft, die noch nicht ganz hineingenommen ist in diesen göttlichen Blick der Liebe. Also, ohne Maß zu lieben, ohne Maß zu vergeben. Also da haben wir natürliche Grenzen, aber unsere Natur, die eben auch befleckt ist von den Einflüssen des Bösen, von ja der Sünde letztendlich. Die Sünde hat zu einem Bruch geführt, einer schrecklichen Opposition zwischen den Menschen und Gott. Und ja, seitdem ist die Menschheit auch tatsächlich wie an Satan ausgeliefert. Zumindest erlaubt es Gott ihm für eine bestimmte Zeit über die Menschen seinen Einfluss auszuüben. Und alle, die von Adam abstammen, sind dieser Sünde unterworfen. Er hat eine gewisse Macht über sie, außer über die Mutter Gottes. Also sie ist bewahrt worden von diesem Einfluss. Wir können auch sagen, dass wir nicht mehr ganz unter diesem Einfluss stehen, denn durch die Taufe sind wir befreit von der Erbsünde. Aber wir leiden weiterhin unter den Folgen. Also es gibt irgendwie wie so eine Art Klebstoff, der doch an uns haftet, wie so ein Zündfunken, sagt man in der Theologie, der sich immer wieder auch an unseren Schwächen entzündet und dann etwas aufwallen lässt, was uns zum Negativen führt. Maria war ganz frei davon und deswegen war der Böse oder ist der Teufel auch, können wir sagen, wie irritiert. Er hat keine Macht über sie, in keiner Weise kann er irgendwie Einfluss auf sie ausüben, während ihrer Lebenszeit nicht und jetzt natürlich im Himmel schon gar nicht. Maria ist diese unangreifbare Festung, in der wir Zuflucht finden können, um auch bewahrt zu sein, weniger angreifbar. Die Exorzisten erzählen uns auch darüber, wenn man im Laufe eines Exorzismus den Namen Maria anruft, wie oft dann dort Manifestationen des Bösen sehr, sehr deutlich werden. Schimpfworte, Belustigungen, also irgendwie, wie Maria selbst angegriffen wird, wie der Böse versucht, sie also irgendwie klein zu machen, wie er nicht anerkennen kann, dieses Wirken Gottes in ihr oder die Gnaden, die ihr auch in besonderer Weise geschenkt sind. Für uns ist es wichtig, vielleicht noch ein bisschen kurz darauf hinzuschauen. Auf diesen Aspekt möchte ich noch kurz kommen. Was ist eigentlich der Grund für dieses Negative in uns? Und wie können wir daraus auch befreit werden? Dazu gibt es natürlich viele Wege, auch viele Antworten. Wichtig daran ist zu erkennen, dass die Sünde, die steht nicht irgendwie außerhalb von uns, als wenn wir unverantwortlich wären oder damit nichts zu tun hätten, sondern sie greift natürlich da, wo in uns auch Schwächen vorliegen. Also der Böse im Gegensatz zu Maria, dadurch, dass er zu Beginn unserer Existenz in uns, ja, könnten wir sagen, in uns bewohnt hat ein Stück weit, also zumindest irgendwie die Festung unserer Heiligkeit irgendwie eingenommen hatte, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir getauft worden sind. Er kennt sehr gut unsere menschlichen Schwächen, viel besser als ein Psychologe oder Therapeut. Er kennt unsere Seele mit ihren guten Kräften, aber genauso mit ihren Schwächen, ihren Abgründen. Und er kennt auch die Zusammenhänge, die zwischen unseren Absichten, Reaktionen, spontanen Reflexen existieren und sich hinter unseren Handlungen verbergen. Also deswegen, wenn er sie gut schon kennt, dann müssen auch wir lernen, uns immer besser kennenzulernen. Also, dass wir nicht nur bekennen, dass wir gesündigt haben, sondern dass wir auch schauen, was sind eigentlich diese tiefsten Bestrebungen, die uns zur Sünde geführt haben. Also diese Unorientierung in uns, wenn wir besondererweise heute Maria in ihrer Reinheit betrachten, dann also, was in uns befleckt ist, nicht durch die Sünde, sondern durch diese Verkehrung eigentlich, diese Unordnung in der Ausrichtung unseres Lebens. Maria selbst ist in diesem Kampf mit dem Bösen wie ein Fels in der Brandung geblieben oder wie ein Geistlicher einmal sagte, wie eine Lilie unter Brombeeren. Von Beginn an gibt es in ihr keinerlei Bindung an das Böse, an die Sünde. Sie ist unangreifbar und steht außerhalb dieses Wirkungskreises des Bösen. Bei uns ist es anders. Wir haben also diese Schwäche in uns. In der Moraltheologie spricht man auch von den Lastern, von den Tugenden und auch von den Lastern. Also während die Sünde ein konkreter und präziser Akt ist, ist das Laster eine Haltung oder eine Neigung. Und die ist letztendlich unabhängig vom Gegenstand. Also die Tatsache, dass ich mich über meinen Vater oder einen anderen erzürnte, ist nicht dieser konkrete Augenblick ist eigentlich nicht das Gravierende, sondern eigentlich die innere Haltung, dass ich also einen grundsätzlichen Zorn in mir trage, der sich vielleicht hier oder da entlädt auf jemanden. Genauso wie meine anderen Neigungen. Ich kann bekennen, dass ich vielleicht hier etwas gekauft habe oder dass ich hier oder da etwas gelebt habe, was nicht in der Ordnung war. Aber wenn ich nicht zutiefst an den Punkt komme, zu erkennen, dass im Tiefsten eigentlich meine innere Haltung, also meine Ausrichtung, mein Bezug zum Leben, dass er nicht in der Ordnung ist, werde ich die Sünde eigentlich auch nicht zutiefst bekennen können. Also wir müssen darüber nachdenken, dass Christ zu sein nicht nur bedeutet, an Gott zu glauben, die Sakramente zu empfangen, Gottes Gnade zu erhalten oder auch den Regeln zu folgen, die mir bestimmte Taten nicht erlauben, sondern es geht eigentlich in unserem Inneren zu arbeiten. Also ich brauche eine Art Heilung, ich brauche eine Art Therapie, ein ernsthaftes Training, um mich zu ändern und nach die eigenen Laster zu überwinden, diese Unfreiheit des Geistes zu besiegen und dadurch die Freiheit des Geistes zu erlangen. Und um diese Laster zu überwinden, müssen sie zunächst einmal erkannt werden. Wir müssen unsere Reaktion aus der Nähe betrachten. Das ist ja auch im normalen Leben der Fall. Wer einen gesunden Körper haben möchte, der muss ernährungswissenschaftliche Anforderungen und Krankheiten kennen, ebenso wie vorbeugende Maßnahmen oder Arzneimittel. Und das gilt auch für jemanden, der eine gesunde Seele wünscht. Da ist Maria uns eine große Hilfe und an diesem heutigen Festtag wollen wir neu auf sie schauen. Wir wollen dem Herrn danken für das, was er in ihr gewirkt hat und wollen ihn auch neu bitten, ihm unser Leben öffnen, dass er das, was er in Maria schon vollkommen verwandelt hat oder vollkommen geschenkt hat, dass er das auch in uns bewirken wird, dass er es möchte und dass er es wird und dass wir ihm dadurch darum um seine Gnade bitten, um an seinem Wirken mitzuarbeiten, in der Hoffnung auf das ewige Glück, das ewige Leben in ihm, frei von aller Sünde, von allem Negativen, allem Einfluss des Bösen.
Vielen Dank, Pater Johannes Maria Poplotzki, für diesen Vortrag heute zum Hochfest der Immaculata hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, wenn Sie den Vortrag noch einmal hören wollen, dann können Sie eine CD bestellen bei uns unter der 08328 921 120. Oder Sie gehen auf unsere Internetseite www.horeb.org, nutzen unser Download- und Podcast-Angebot. In der Mediathek können sich die Sendung dann noch einmal anhören. Zum Ende wollen wir das Magnificat beten und Sie dann auch um den Segen bitten.
Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind.
Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Herr, wir bitten dich, Herr, dass du uns alle im unbefleckten Herzen Mariens bewahrst, frei von allen Angriffen des Bösen, und dass du uns auf dem Weg der vollkommenen Liebe und der Heiligung führst, auf die Fürsprache unserer Mutter. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, Pater Johannes Maria, für den Vortrag und Ihnen noch einen gesegneten Festtag.
Alles Gute.
Danke. Das wünschen wir auch Ihnen. Es verabschiedet sich Marion Kuhl.